Der Vier-Augen-Podcast.
Herzlich willkommen hier zu Folge 19 vom Unter-Vier-Augen-Podcast. Wieder mit dabei Johannes und natürlich auch
Marius, hallo zusammen. Ich habe mir mal überlegt, wir könnten uns doch einen Untertitel für unseren Podcast einfallen lassen. Sowas wie Technikjournalist und Medienhobbit, die fabelhaften Generation Y-Boys.
Ja, ja, die Generation Y-Boys ist nicht schlecht. Ja, es kam ja gerade eine Neuverfilmung von Momo. Ja, wir sind dann eher die alten grauen Herren langsam.
Ne? Ja, aber definitiv grau, ja. Ja. Alt, naja, Ansichtssache. Mittelalt.
Ja. Ja. Nein, aber heute soll es ja gar nicht um unser Alter gehen, sondern wir sind im Oktober. Und im letzten Jahr haben wir das schon so gemacht, dass wir uns ein bisschen dem Horror gewidmet haben im Oktober. Das wollen wir auch dieses Jahr wieder tun. Wer sich übrigens für unseren Podcast, das war Folge 9 vom letzten Jahr, interessiert, da ging es um unsere Top 5 Horrorfilme. Also Marius hat seine Top 5 vorgestellt, ich meine Top 5. Hört doch da mal rein, weil da sind auf jeden Fall sehr sehenswerte Tipps dabei. Diesmal aber haben wir jetzt keine 5 Filme von jedem oder so, sondern wir haben uns bewusst mal einen Film rausgesucht, der ja gar nicht so nur Horrorfilm ist, sondern der in mehreren Genres unterwegs ist. Und haben gedacht, wir besprechen den mal und wollen dann ein bisschen zeigen, ja, was oft so die Genres sind, die sich eben gern in Filmen mit dem Thema Horror auch verbinden. Und da haben wir einen richtig, ja, ich finde, tollen Film rausgesucht, nämlich den Film Frankenweenie von Tim Burton. Der ist aus dem Jahr 2012, basiert aber auf einem Kurzfilm, der schon aus den 80er Jahren ist. Kurzfilm, klar, der ist nicht sonderlich lang, der hat volle Spielfilmlänge, knapp 90 Minuten. Und den haben wir uns eben jetzt vor ein paar Tagen mal angeschaut und wollen jetzt mal erstmal natürlich erklären, um was geht's. Das darfst du gern machen, Marius. Was steckt so dahinter? Was ist in Frankenweenie los?
Also, die Geschichte spielt in so einer irgendeiner Stadt irgendwo in Amerika, in einer etwas merkwürdigen Zeit, also es sieht ein bisschen nach den 1950ern aus, aber es wird nicht genau erklärt. Also es ist da so eine Stadt, New Holland, da wohnt unter anderem der junge Victor mit seinen Eltern, das ist eine schöne, liebevolle Familie und die Familie hat auch einen Hund, das ist der beste Freund von Victor, das ist der Hund Sparky. Und Victor ist auch so ein Einzelgänger, der ist irgendwie so, was nicht, 12 oder so, schwer zu sagen, vielleicht auch schon 13. Er ist ein Einzelgänger und tüftelt immer verschiedene Sachen rum. Ganz am Anfang ist eine tolle Eingangsszene, hat er einen selbstgemachten Stop-Motion-Film, den er seinen Eltern präsentiert, wo der Hund Sparky auch mitspielt. Das ist total, total putzig und total schön
gemacht. Ja, der ist da irgendwie so, was ist der da eigentlich? Ist der Godzilla oder was ist
der soll
da?
Godzilla sowas in der, Sparky, Saurus soll er sein. Ja. Und auf jeden Fall, Victor tut am liebsten mit seinem Hund spielen und mit dem Zeit verbringen und irgendwie im Dachboden in seinem Zimmer irgendwas rumtüfteln, er ist da auch sehr begabt. So, dann soll er irgendwie, sein Vater bringt ihn dann irgendwie so, er könnte doch auch mal mit Sport probieren, dann Baseball ist da eine große Sache und dann versucht er da Baseball. Und allerdings ist es so, beim Versuch dann den Ball einzufangen, wird der arme Sparky wird überfahren und stirbt und Victor ist am Boden zerstört. Und sein Vater und seine Mutter versuchen ihm Trost zu spenden, aber irgendwie funktioniert's nicht so. Und der Victor und seine alle kurios aussehenden MitschülerInnen haben einen neuen Science, also Wissenschaftslehrer, dessen Namen ich jetzt gerade nicht aussprechen kann, weil er irgendwie mit RZ beginnt, also so ein Osteuropäer, der irgendwie so das Prinzip von Elektrizität mit einem toten Frosch, wo er quasi Strom reinfließen lässt und der Frosch bewegt sich dann halt nochmal irgendwie, die Schenkel zappeln dann noch. Und dann kommt Victor auf die Idee, das könnte man ja auch mit meinem Hund machen. Und er macht es so, er tut im Dachboden des Hauses sich da mal das zurechtbauen und buddelt, es gibt einen extra Friedhof für die Haustiere in dieser Stadt, buddelt er den Leichnam von seinem Hund aus und tut dann da eben sein Hund mit, wie Frankenstein eben, Dr. Frankenstein, einen toten Körper wieder zum Leben erweckt, Victor, der natürlich mit Nachnamen Frankenstein heißt, seinen Hund wieder zum Leben erwecken, muss das Ganze natürlich geheim halten, was nicht so einfach wird und es ist natürlich alles nicht so ganz ungefährlich. Und die anderen Kinder wollen da auch irgendwie, da gibt es einen Wissenschaftswettbewerb auf dem bevorstehenden Dutch Day, also es ist irgendwie so eine Gemeinde, die holländischstämmig ist, oder zumindest der Bürgermeister ist holländischstämmig und will da eine große Veranstaltung machen. Und da passieren dann noch so einige Dinge und eventuell werden weitere nicht ganz lebendige Wesen zum Leben erweckt. Mehr will ich jetzt nicht verraten.
Genau, ja, das war doch schon mal eine ganz gute Zusammenfassung. Du hast vieles schon direkt hier mit untergebracht, vor allem die teilweise abstrus aussehenden Klassenkameraden. Ja, also das ist eine wahnsinnig tolle Klasse, wie der Lehrer so vorne steht und die Kamera sozusagen schwenkt auf diese Klasse und du guckst in die Gesichter und denkst dir von einem Gesicht zum nächsten, meine Fresse, das wird ja von Gesicht zu Gesicht echt immer schlimmer. Ja, und dann sind da Kinder dabei, richtig mit diesen typisch großen Horrorfilmaugen, ja, die schon so aus der Klasse rausgucken, Angst kriegst, ja, in diese Klasse,
ja,
zu gucken.
Ja, das ist genau. Ja. Also wir haben es noch nicht ganz erwähnt. Es ist ein Stop-Motion-Animationsfilm. Ich habe jetzt Nightmare Before Christmas und Corpse Bride, was ja auch von Tim Burton ist. Also Nightmare Before Christmas hat er nur in Anführungszeichen produziert. Ich glaube, die Ästhetik der Figuren ist die gleiche. Also die sind manche sind sogar so, also auch der Victor ist recht schmal und hat lange Arme und lange Beine und die haben teilweise große Augen. Da gibt es aber auch so ganz dickliche, die richtig, richtig füllig sind. Also gibt da so die zwei Extreme, entweder ganz dünn oder ganz dick.
Ein Quasimodo-Verschnitt ist auch dabei.
Ja, das ist aber eher, du meinst, das ist Igor, meinst du den Edgar?
Ja, genau.
Das ist der,
ja,
mit dem Buckel. Ja. Das ist natürlich eine Anspielung auf Igor, den Dauergehilfen von Dr. Frankenstein in unzähligen Filmen.
Ja,
das,
ja,
ist so eine Musterfigur, wo du dann, der natürlich Edgar, heißt Edgar, und da gibt es auch noch einen, der sieht auch fast ein bisschen aus wie Frankensteins Monster, und wie gesagt, die andere Figuren, die sehen alle irgendwie ein bisschen, es ist auch ein bisschen so ethnisch durchbesetzt, also du hast einen japanischstämmigen Jungen, dann hast du einen osteuropäischstämmigen Jungen, also das sind schon verschiedene Ethnien auch vertreten, es sind nicht nur alle weiß, und dann hast du eben so alles ganz schräge Figuren, also der Victor fällt da jetzt gar nicht mal so negativ auf, er fällt in dem Sinne vielleicht nur positiv auf, dass er irgendwie ein ganz lieber, netter Junge ist und eigentlich gar nichts Böses will und auch intelligent ist und seinen Lehrer ermutigt ihn auch nachzufragen und so weiter und so fort und Dinge zu hinterfragen. Das ist auch eine schöne Sache.
Ja, und du hast jetzt schon erwähnt, wir sind in einem richtigen Genre-Mix drin. Wir haben einen Stop-Motion-Film, der an sich im Horror-Genre ja schon so ein bisschen ansiedelt. Dann ist es jetzt aber auch ein Disney-Film. Das heißt, der kann nicht FSK 18 und Co. irgendwas ganz schlimm und böse sein, sondern richtet sich natürlich auch ein bisschen an die jüngeren Zuschauer. Man kann auch komödiantische Elemente in dem Film finden. Man kann genauso Science-Fiction-Elemente finden oder auch Frankenstein natürlich, so Monster-Elemente, Monsterfilm, ja, irgendwie. Also es steckt da richtig viel drin, was mich auch überrascht hat. Also ich kenne die anderen Stop-Motion-Filme von Tim Burton. Ich habe die vor Jahren auch mal schon gesehen. Und der hat mich jetzt mit seiner richtig heftigen Mixtur doch nochmal ganz anders überrascht, als es bei den anderen der Fall war.
Ja, nochmal zum Thema Disney und Tim Burton. Wissen vielleicht nicht viele, habe ich jetzt auch erst wieder mehr in Erinnerung gerufen, indem ich ein bisschen recherchiert habe. Tim Burton hat als junger Mann in den 80ern als Trickfilmzeichner bei Disney angefangen, und die Filme, die er damals machen wollte, unter anderem hat er auch diese Kurzfilmversion von Frankenweenie gemacht, die waren Disney damals zu düster und er war halt auch zu unbekannt, und dann ist er dann da eben weg und hat dann seine eigenen Filme gemacht. Kennen wir ja ganz viele, Beetlejuice, die ersten zwei Batman-Filme, also die zwei Batman-Filme mit Michael Keaton, Sleepy Hollow, Nightmare Before Christmas und so weiter und so fort. Gibt es noch mehr, Alice im Wunderland. Qualität schwankt manchmal so bisschen, was ich zuletzt von ihm gesehen habe, war Die Insel der besonderen Kinder 2016. Den fand ich auch ziemlich gut. Also er hat quasi, er war früher Trickfilmzeichner, Animationskünstler, und als er dann natürlich super bekannt wurde und Disney auch ein bisschen sein Portfolio erweitert hat, dann war das natürlich dann klar, oder es war dann für Disney irgendwie okay, dass man sagt, okay, Tim Burton macht jetzt diesen Frankenweenie als Spielfilm nicht unbedingt für die kleineren Kinder, sondern dann eher für die älteren. Du hast vorhin im Eingangsgespräch gesagt, der ist FSK 12, also das würde ich auch sagen, dass man da, die Kinder sollten nicht viel jünger sein, weil er doch ein bisschen, er ist ein bisschen gruselig, und dann ist es halt auch so, es geht halt auch um einen Hund, ein Haustier, ein geliebtes Haustier stirbt und so weiter und so fort. Und die Kinder müssen das natürlich auch irgendwie verarbeiten können. Aber was allein schon mal toll ist, also ich liebe ja Stop-Motion-Animation, egal ob das jetzt Puppen, Knetfiguren oder was weiß ich was sind, und das sieht auch wieder großartig aus, obwohl der Film ja wirklich durchgehend schwarz-weiß ist, also das ist
das
wirklich,
kommt
so,
auch wirklich noch dazu, ja. Und das ist auch wirklich der ästhetische Reiz davon.
Ja, genau, und diese ich glaube, dass diese Technik teilweise auch ein bisschen mit Computer arbeitet, aber das ist total, es ist total plastisch, dadurch, dass die Figuren, selbst die vermeintlich, die eher freundlichen Figuren, dass die alle irgendwie ein bisschen merkwürdig aussehen und was weiß ich, komische Gesichter und entweder sehr dünn oder sehr dick sind, ist es irgendwie alles ein bisschen schräg, aber es ist dadurch auch sehr liebenswert und wie gesagt, alles sehr plastisch und einfach großartig gemacht, auch mit den Schatten, die mit Schatten arbeitet der Film ja auch.
Das auf jeden Fall, es spielt ja auch sehr viel vom Film bei Nacht.
Genau.
Und man hat diesen Dachboden, den du schon erwähnt hast, auf dem ja dann auch wirklich die spannenden Dinge teilweise passieren. Und da kannst du natürlich gerade mit diesen Schatteneffekten Nacht, dann habe ich Schwarz-Weiß, da kann ich richtig viel mitmachen, wo ich echt sagen muss, der ist dann in manchen Szenen, deswegen hast du richtig auch gesagt, ich würde es nicht mit allzu jungen Kindern angucken, der ist in manchen Dingen jetzt nicht schockeffektmäßig, aber vom Gesamteffekt des Films ist der für mich intensiver als so mancher Film, der sich Horrorfilm nennt und das aber in keinster Weise ist, weil es eben in irgendwelche, was weiß ich, peinlichen, lustigen Dinge abdriftet, wo es aber eigentlich gar nicht hin will.
Also es ist auch, was natürlich mir aufgefallen ist, ich habe ja jetzt teilweise auch ein bisschen so alte klassische Horrorfilme geguckt und es, also natürlich ist es primär natürlich eine Hommage an Frankenstein für ein jüngeres Publikum, eben, dass jetzt nicht eine Leiche zum Leben erweckt wird, sondern ein toter Hund, was ja irgendwie auch, ist auch ganz, ganz liebenswert. Dann hast du natürlich da noch weitere, da hast du irgendwie, ich habe wahrscheinlich von den 100 Anspielungen irgendwie so 5 kapiert, das sind natürlich so Sachen wie, dass dann es gibt ja das Nachbarmädchen, die Elsa, die hat einen Pudel und der Pudel hat irgendwann mal die gleiche Frisur wie Frankensteins Braut. Also der Pudel hat diese hohe Turmfrisur und hat dann diese weißen Strähnchen da drin. Und natürlich Elsa ist eine Anspielung auf Elsa Lancaster. Das war die Darstellerin von Frankensteins Braut in dem Film. Ich habe den noch nicht gesehen, aber der ist auf meiner Liste. Ich habe natürlich den Original-Frankenstein-Film von 1931, basierend wiederum auf dem stilprägenden und genre-stiftenden Roman von Mary Wollstonecraft Shelley aus dem Jahr 1818, den habe ich gesehen und so weiter. Und da sind Anspielungen und dann, wie gesagt, der Edgar ist ja so dieser bucklige Junge mit diesen komischen, halb schon schlaff runterhängenden Armen und diesen gruseligen Zähnen, der ist ja so eine Art Igor, also so der bucklige Gehilfe von Frankenstein in diesen ganzen Universal-Filmen. Und dann die Elsa heißt natürlich mit Nachnamen Van Helsing. Also Van Helsing ist bei Dracula natürlich der große Professor, der Gegner von Dracula. Und so weitere schöne Anspielungen, die sich da verstecken.
Du hast auch in den Szenen aber wirklich so Dinger drin. Zum Beispiel, es gibt eine Szene in einer Telefonzelle. Und das hat mich sehr an die Vögel zum Beispiel von Hitchcock erinnert. Da gibt es nämlich fast eine gleiche Szene, quasi bildlich gesprochen, gefangen in der Telefonzelle, und jetzt stürmen da die Monster auf mich ein. Ja. Mhm. Oder auch die jetzt gar nicht so filmischen Anspielungen, sondern einfach mit Objekten, die im Film platziert sind. Es hängt in Victors Zimmer ein Poster von 20.000 Meilen unter dem Meer. Ja, natürlich auch wieder ein Disney-Film. Und so kriegst du in dem Film richtig viele Referenzen rein, bewusst oder unbewusst. Dem einen fällt vielleicht das auf, dem anderen fällt das auf. Mir sind zum Beispiel die zwei Dinge sofort aufgefallen. Ja.
Ja, es ist auch ja so, die Eltern von Victor gucken sich zwischenzeitlich den Dracula aus den 1950ern mit Christopher Lee an. Mhm. Und auch diese Schattenspiele sollen natürlich ein bisschen auch an Nosferatu von 1922 erinnern, der sehr mit Licht und Schatten gearbeitet hat und das auch wirklich großartig gemacht hat. Und dann gibt's natürlich auch im späteren Verlauf, ohne zu viel zu verraten, gibt es große Anspielungen auf Monsterfilme, auch nicht nur aus den USA, sondern auch aus einem anderen Land. Also das wirklich, ich habe jetzt so im Nachhinein so die Überlegung, ich weiß nicht, du kennst eventuell Wallace und Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen, der ist vor 20 Jahren rausgekommen, da gab es dieses Jahr auch eine Fortsetzung auf Netflix und die Story ist eigentlich ähnlich. Also du hast, es geht irgendwie um ein Monster und so einen Tüftler und Wallace und Gromit auf der Jagd nach einem Riesenkaninchen ist auch Stop-Motion, allerdings mit Knet und ist sehr, sehr farbenfroh. Und da sind so parallel, obwohl jetzt nicht der eine Film den anderen kopiert, es geht dann halt eher so, dass die beide so die gleichen Vorbilder so ein bisschen haben mit so dem Monster und dem weitesten Sinne auch ein Katastrophenfilm. Bei Wallace und Gromit gibt es dann auch so eine Szene auf so einem Art Fest, Jahrmarkt. Von daher ist das schon sehr ähnlich, aber es ist irgendwie ist auch ein bisschen anders und beide Filme sind irgendwie toll. Und ich finde, man sieht, dass das ein Tim Burton-Film ist. Wenn du jetzt sagst, jemand kennt sich mit Filmen so ein bisschen aus, hat so ein bisschen so die Ahnung, welche bekannten Regisseure welche Handschrift haben und du spielst dem eine Szene aus dem Film vor, ich glaube, die Person wird sofort sagen, ja, das ist ein Tim Burton-Film und das ist auch...
Denke ich auch, mit Sicherheit, ja. Ja. Und wirklich das für mich Interessante ist diese Mixtur aus den ganzen Genres, weil ich habe mir immer schon ein bisschen die Frage gestellt, es gibt ein Genre, was sich immer mit vielen anderen Genres paart, das ist nämlich das Genre Komödie. Es gibt die Action-Komödie, es gibt die Science-Fiction-Komödie, es gibt die Tragikomödie, es gibt auch eben die Horror-Komödie. Und unter diesem Genre läuft, zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum, der Frankenweenie offiziell auch. Und ich habe mir dann immer die Frage gestellt, warum passen wirklich Horror und auch was Lustiges, emotional Tolles, warum passt es trotzdem irgendwie so gut zusammen? Und kam dann so ein bisschen drauf, als ich auch meine eigenen Horrorfilmerfahrungen ein bisschen reflektiert habe, du hast wirklich ja diese beiden Welten, die eigentlich die total gegenteiligen sind. Du hast den Horror, du hast das, wovor du Angst hast, wo du dich vorfürchtest, sagen wir vielleicht auch mal Gänsehaut dann kriegst, wenn irgendein Schockeffekt da auftritt, den hat der Film übrigens ja auch, wenn da irgendwie eine Fledermaus oder was plötzlich ins Bild. Und dann habe ich die gegenteilige Reaktion, nämlich das Positive, das Lachen, das sich über irgendwas freuen. Und so ein Film wie der schafft es bei mir dann wirklich auch diese beiden Gefühle miteinander zu verbinden. Ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, aber ich finde ja bei einem Horrorfilm das Allerschlimmste, wenn da steht Horrorfilm und nicht Horrorkomödie und ich finde den Horrorfilm dann aber lustig.
Also unfreiwillig komisch.
Ganz genau.
Ja, also ich fand das halt schön, dass es irgendwie, es geht um Horror, es geht um Leben und Tod und Wiedererweckung zum Leben. Es ist aber irgendwie auch, es ist alles sehr liebevoll und es ist eine positive Botschaft, dass die im Endeffekt wird ja Victor auch ermutigt, Sachen zu machen und seine Eltern sind zwar immer so zwischendurch am Überlegen, ja, der könnte doch auch mal irgendwie ein paar Freunde haben, das wäre doch auch mal gut, aber sie tun jetzt, und sein Vater versucht ihn ein bisschen so zum Baseball zu überreden, was natürlich nicht wirklich funktioniert, aber sie sind jetzt nicht, es gibt jetzt keinen, sie tun ihren Sohn jetzt nicht irgendwie triezen oder terrorisieren oder ihn irgendwie zu irgendwas zwingen und so weiter. Also es ist alles liebevoll und die Individualität von Menschen, von jungen Menschen, von Kindern wird unterstützt und ihre Talente werden oder die Talente von Victor werden unterstützt und gefördert. Und das ist, glaube ich, eine wichtige, ich sag jetzt mal, pädagogische Botschaft, die dieser Film hat. Und natürlich ist da so ein bisschen so, die Eltern von Victor sind da so offen und da ist natürlich aber auch so diese engstirnige, rückständige Kleinstadt, wo der Bürgermeister natürlich dafür sorgen will, dass da wieder in Anführungszeichen Recht und Ordnung herrscht. Das ist so ein bisschen so, so ein bisschen typisch, und das ist auch ein bisschen, wenn der, dass der Tim Burton da quasi so diesem kleingeistigen amerikanischen Lebensweisheit ein bisschen den Spiegel vorhält. Aber es ist trotz alledem irgendwie ein positiver Film, und das ist einfach schön.
Ja, also das auf jeden Fall, weil wenn du ansonsten auch nach den typischen Horrorkomödien mal suchst im Internet, habe ich vorher auch mal gemacht, habe einfach mal in Google die Suche beste Horrorkomödien eingegeben, dann kommst du zu ganz vielen Dingen, die ich auch schon gesehen habe, von zum Beispiel Brain Dead oder
Peter Jackson.
Ja.
Den habe ich Tanz auch gesehen.
Der Teufel kommst du, ja, das ist, der kommt immer, also Evil Dead heißt der ja im Original, glaube ich. Armee der Finsternis, ja, zu solchen Sachen kommst du immer. Und habe ich auch alle gesehen, gucke ich mir gern auch noch mal an, aber habe mich nicht in so einer positiven, tollen Stimmung zurückgelassen wie der Film, obwohl er auch eben ein Horrorfilm eigentlich ist. Also man kann auch wirklich Horrorfilme machen, die dich positiv rauslassen. Vielleicht würde jetzt jemand sagen, naja, aber das soll ein Horrorfilm ja gar nicht. Eigentlich soll ein Horrorfilm mich ja wirklich zum heftigsten Fürchten oder was bringen. Dafür guckt in Folge 9 mal rein. Da haben wir auf jeden
genau.
Fall Filme zum Fürchten
oder,
mit drin.
Ja. Oder guckt Brain Dead.
Ja, also dann auf jeden Fall. Also da bist du dann natürlich voll dabei.
Ja. Oh ja, das ist eine Erfahrung, die wirklich ein unfassbares, kann es gar nicht beschreiben, wie das Finale bei Brain Dead ist. Ähnlich wie bei The Substance. Das war ja einer der Horrorfilme des letzten Jahres, der auch ein bisschen so in die Arthouse-Ecke eben zurecht gehört. Das ist sowieso so ein neuer Trend, Beauty-Horror. Also du hast The Substance, dann hattest du dieses Jahr The Ugly Stepsister. Dann habe ich auch dieses Jahr beim Fantasy-Filmfest einen Film gesehen, Slanted, wo eine Asiatin durch eine Prozedur zu einer wunderhübschen Weißen wird. Also da gibt es alle möglichen. Aber Braindead ist schon wirklich... Ich habe mich ja bisher mit den... Filme von Peter Jackson vorher der Ringe jetzt nicht so befasst, aber irgendwie kam es mal dazu, dass ich Braindead mal gesehen habe, und das war wirklich beeindruckend und irgendwie auch unfassbar, was da am Schluss alles von sich geht, vonstatten geht und passiert, und großen Respekt, dass das jemand mit einem kleinen Budget so toll gemacht hat.
Ist ein heftiges Teil der Film.
Auf jeden Fall.
Nee, aber also zurück zum Frankenweenie. Ich bin eben wirklich positiv aus dem Film rausgegangen, einfach weil er für mich diese Genres so wunderbar miteinander verknüpft hat. Und ich eben beide Genres sehr gern mag. Ich mag Horror sehr gern, ich mag Komödie sehr gern. Dass da jetzt noch Stop Motion und was weiß ich dazu kommt, das ist nochmal ein schöner Bonus im Endeffekt. Aber wie gesagt, für mich ist das Schlimmste, wenn ich irgendwie lustig finden würde, dass der Film irgendwelche Horrorelemente hat. Also das darf bei meinem Film, den ich gucke und als Horrorfilm bezeichne, auf gar keinen Fall passieren. Und es passiert leider viel zu oft, weil einfach die vielen Horrorfilmregisseure meines Erachtens das so lieblos irgendwie runterspulen, und du dann da halt drin sitzt und ach Gott, jetzt ist da wieder einer tot, ach jetzt spritzt da mal ein bisschen Blut, und irgendwann wird's lustig, ja, und das darf eben meines Erachtens nicht passieren. Aber wie gesagt, wenn ihr solche Filme mal wollt, schaut mal in Folge 9 mit rein. Also da hatten wir einige mit drin, haben über vieles auch in dem Thema gesprochen. Diesmal war es jetzt bewusst hier so ein Mix, den wir uns eben anschauen wollten. Und wie gesagt, der passt auch wunderbar für die jüngeren Zuschauer. Wirklich so ab 12 kann man den Film durchaus mal anschauen. Ich würde mich vielleicht dazusetzen und ein paar Dinge noch erklären, weil natürlich die Kinder die Referenzen im Film, die ganzen Verweise und Co. jetzt nicht verstehen werden.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Ja, aber durch die Referenzen und Verweise funktioniert natürlich für Erwachsene, die ein bisschen so klassisches Horrorkino kennen, so wie Frankenstein oder Dracula, funktioniert er eben auch sehr, sehr gut. Kommen wir jetzt schon zur Bewertung, oder?
Ja, also wenn du eine abgeben magst, dann hau gern mal eine raus.
Ja, ich gebe dem 8 von 10 Punkten.
Also ich bin eigentlich wirklich bei der gleichen Einschätzung. Ich würde ihm auch 8 von 10 geben. Ich liebäugel fast mit so Richtung 9, aber ja, wir bleiben bei 8, weil ich glaube, das ist schon für den Film eine recht positive Wertung. Und ich habe vorher auch mal ein bisschen geguckt, habe ein bisschen Kritiken von anderen durchgelesen. Ich bin ja immer neugierig, was sagen andere zu so einem Film. Und er kommt da auch relativ gut weg. Es gibt ein paar gegenteilige Meinungen, so nach dem Motto, dass das so ein bisschen vorhersehbar alles wäre und was
weiß ich. Ja, ist es auch.
Aber man muss natürlich trotzdem dann wieder sehen, für wen ist der Film auch gedacht. Ja, und das relativiert das Ganze natürlich wieder ein bisschen. Also dementsprechend, ich glaube, 8 von 10 ist eine ganz gute Wertung. Zum Beispiel bei meinem immer wieder gern zitierten Bewertungsportal Rotten Tomatoes hat er 87%. Also das ist eine für so einen Film vor allem eine sehr ordentliche Wertung, wobei da natürlich auch viel Tim Burton reinspielt, definitiv. Also ohne ihn wäre das natürlich ein ganz anderer Film geworden, ganz logisch. Und der hat schon ein bisschen den Tim Burton-Bonus, den hat er bei mir auch, weil ich Tim Burton-Filme ziemlich viele in den letzten Jahrzehnten gesehen habe und da wirklich auch Filme dabei waren, die mich nachhaltig dann auch, oder die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben sind. Also allein, wenn ich zum Beispiel an Big Fish oder Sleepy Hollow oder so denke, also die, oder natürlich mein auch hier schon öfter erwähnter Batman-Film mit Jack Nicholson. Ja, also das ist auch Tim Burton. Und die Handschrift ist, die hast du ja schon gesagt, die zieht sich bei ihm natürlich sehr, sehr stark, sehr deutlich durch die Filme. Man erkennt sofort irgendwie, das ist ein Tim Burton-Film. Und das ist ja auch was Positives, was man auf jeden Fall mitnehmen kann. Ja.
Ja, wenn man Tim Burton noch, wenn man den über ihn spricht, muss man natürlich den meiner Ansicht nach besten Film von ihm erwähnen, nämlich Ed Wood. Ein nicht ganz ernst gemeintes, aber sehr, sehr, sehr gutes Biopic über den B-Film-Regisseur Ed Wood, der als der schlechteste Regisseur aller Zeiten gilt, der aber eigentlich nur ein Dilettant vor dem Herrn war. Und das macht er wirklich ganz toll. Der ist auch in Schwarz-Weiß. Da spielt Johnny Depp die Hauptrolle und Martin Landau, der hier in der Originalfassung von Frankenweenie den Wissenschaftslehrer spricht, der spielt Bela Lugosi, der auf seine alten Tage da in den Filmen von Ed Wood irgendwie auftaucht. Und das ist irgendwie so ein wirklich wunderschöne Hommage an einen nicht vergessenen, aber sehr belächelten Filmemacher, der das Grundproblem hatte, dass er A, vielleicht nicht so wirklich Talent hatte, aber Enthusiasmus und B, aber eigentlich fast nie Geld hatte. Und das merkt man halt. Und ich meine, solche Filme wie Plan 9 from Outer Space, die sind halt irgendwie, ich finde den ehrlich gesagt teilweise auch noch gruselig, auch wenn er natürlich nicht wirklich gut ist. Von daher den Film Ed Wood kann ich auch nur empfehlen. Sehr toller Film. Und man merkt, Tim Burton hat eine Handschrift. Das ist immer irgendwie ein bisschen morbide und ein bisschen bizarr und ein bisschen fantastisch. Zum Beispiel auch Beetlejuice, Edward mit den Scherenhänden und so weiter. Also da hat man einen Filmemacher mit einer Handschrift, der sich aber auch immer ein bisschen Varianz reinbringt. Und das ist auch gut.
Ja. Und ich muss noch eine kleine Schleichwerbung einbauen. Du hast nämlich vorhin, schon einige Minütchen her, gesagt, dass damals, als Tim Burton so bei Disney angefangen hat, dass Disney die Filme zu düster gewesen wären. Ja? Und wenn wir schon bei Disney und düsteren Filmen sind, dann muss ich hier auf jeden Fall mal auf unsere Folge 5 verweisen. Da haben wir uns nämlich wirklich einen düsteren Disney-Film angeguckt, nämlich Das Schwarze Loch von 79. Und hört doch da mal rein, weil es gibt tatsächlich bei Disney immer mal wieder solche Ausreißer. Ja, und das ist schon echt interessant. Also kleiner Schleichwerbungsblock beendet, habe ich das auch noch untergebracht. Ja. Okay. Was haben wir denn noch, Marius?
Also, es ist ja jetzt gerade Oktober, während wir das aufnehmen und wenn die Folge erscheint, da guckt man Horrorfilme, machen wir ja jetzt gemacht für die Folge. Ich habe noch einen sehr aktuellen Horrorfilm-Tipp, Der Film kommt am 27. November, ein bisschen spät für die Saison, aber er kommt ins Kino. Ich habe den im September auf dem Fantasy Filmfest in Frankfurt gesehen. Es ist ein deutschsprachiger Horrorfilm, nämlich Welcome Home Baby von Andreas Prochaska. Andreas Prochaska ist ein bekannter österreichischer Regisseur. Der hat zum Beispiel in 3 Tagen bist du tot und den Alpenwestern Das finstere Tal gemacht. Dann hat er nebenbei auch einiges fürs Fernsehen gemacht. Die Geschichte ist folgende, es geht um Judith. Judith ist eine Ärztin, die arbeitet als Notärztin in Berlin. Sie kommt aber an sich aus Österreich, ist aber als kleines Mädchen mit 4 Jahren von ihren Eltern weggegeben worden, ist bei anderen Leuten aufgewachsen. Dann ist es so, sie kriegt mit, dass ihr Vater verstorben ist. Sie kannte den nicht wirklich und sie fährt dann da mit ihrem Mann, einem Fotografen, fährt sie dann nach Österreich in dieses Dorf da irgendwo in den Bergen. Und sie will eigentlich nur das Elternhaus verkaufen. Ihr Vater war auch der Landarzt vor Ort. Sie will das Haus eigentlich verkaufen und dann das Geld nehmen und dann wieder nach Hause, weil sie hat da keinen Bezug. Und dann kommt sie da hin und dann wird sie irgendwie, obwohl sie da, was weiß ich, sie ist mit 4 oder so, ist sie weggekommen worden. Sie ist Anfang 30, also sie war da über 25 Jahre nicht. Und alle erkennen sie irgendwie wieder. Die Haushälterin ist da auch und irgendwie ist alles ein bisschen merkwürdig. Und die Leute, nach dem Motto, bleib doch bei uns. Und die Leute nehmen so, die gehen davon aus, die tut jetzt die Praxis von dem Vater da irgendwie übernehmen und bleibt dann da und lässt sich da mit ihrem Ehemann nieder. Und irgendwie kommt Judith und ihr Mann, die kommen da irgendwann, die kommen nicht mehr raus. Sie ist dann auch, sie weiß nichts, zum Beispiel fast nichts über ihre Mutter. Und sie versucht dann da ein bisschen nachzuforschen, hat dann immer wieder so merkwürdige Visionen und weiß nicht so recht und verliert dann auch das Zeitgefühl. Und auf jeden Fall, sie und ihr Mann bleiben da irgendwie hängen und es tun sich immer merkwürdigere Dinge abspielen. Und das ist ein vor allem visuell und akustisch sehr intensiver Film. Du hast also sehr tolle Bilder und eine sehr bedrohliche Soundkulisse, sowohl das Sounddesign als auch die Musik. Und es wird auch am Ende nicht so alles so hundertprozentig erklärt, was da jetzt genau passiert. Das werden nur so Andeutungen gemacht. Ich habe das ein bisschen so interpretiert, das ist die Horrorantwort auf quasi aussterbende Dörfer und Ärztemangel auf dem Land. Also und könnte so ein bisschen so eine Mischung aus Vivarium ist auch ein schöner Horrorfilm, Immobilienhorrorfilm, Midsommar und vielleicht ein bisschen Rosemary's Baby sehen. Ich habe da auch Ende September habe ich da auch eine Kritik dazu auf der 4-Augen-Kino-Webseite veröffentlicht. Das ist ein sehr stimmungsvoller und spannender Film. Also es ist eher so atmosphärischer Horror, jetzt weniger große Schockeffekte. Und kann ich wirklich empfehlen, startet am 27. November 2025 in den deutschen Kinos. Wenn das jetzt natürlich ihr das ein bisschen zu spät hört, dann ist er wahrscheinlich dann schon im Frühjahr 26 dann irgendwie im Stream oder auf Blu-ray, DVD veröffentlicht. Auf jeden Fall, den kann ich nur empfehlen. Guckt euch den an, Horrorfilm aus Österreich. Welcome Home Baby von Andreas Prochaska.
Ja, apropos atmosphärisch, also ich kenne von Andreas Prochaska auch einige Filme, die sind alle aus der gleichen Reihe, nämlich Spuren des Bösen heißt die. Das ist eine, ich glaube, ZDF und ORF Koproduktion. Müsste so um die 10 Filme geben. Da spielt Heino Ferch einen Kriminalpsychologen. Und das sind auch so Filme, die da geht es quasi nicht wie im normalen Krimi jetzt um Ermittlungen und was weiß ich, sondern da wird immer hinter die Menschen geguckt. Und ich habe das sehr, sehr gern gesehen. Ich weiß nicht, ob ich alle Folgen gesehen habe, aber auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl von diesen Folgen. Lief, glaube ich, bis vor 4, 5 Jahren oder so. Weiß nicht, ob da nochmal neue nachkommen, aber bestimmt kann man sich solche Sachen auch in den Mediatheken nochmal reinziehen. Und fand ich sehr, sehr gut gemacht. Und da war eben auch der Regisseur dieser Andreas Prochaska.
Ja. Genau. Jawohl, dann hatten wir noch eine Sache, ne? Passt ganz gut jetzt noch.
Genau, wir haben noch unsere berühmt-berüchtigte 4-Augen-Zufallskritik. Für alle, die uns nicht so regelmäßig hören, wie funktioniert das? Wir haben auf unserer 4-Augen-Kinoseite seit Jahrzehnten sozusagen
gut 20 Jahre
Filmkritiken.
1200 ungefähr.
Ich habe einen Zufallsgenerator mal eingebaut, im Admin-Menü quasi, und da tippe ich dann drauf und dann zeigt er mir irgendeinen Film an und wir sprechen einfach hier im Podcast drüber. Der Film, der jetzt kommt, ist gar nicht für heute jetzt bewusst gedacht gewesen, sondern der war eigentlich für die letzte Folge, nur die letzte Folge, das war die besten Serien der 1990er Jahre. die war schon recht lang. Dann haben wir am Ende gesagt, naja, Zufallskritik machen wir jetzt heute nicht, das wird sonst zu viel. Dann habe ich den halt geschoben sozusagen. Und ja, es ist jetzt, wie soll es anders sein, zur Oktoberfolge natürlich ein Horrorfilm. Und zwar Der verbotene Schlüssel aus dem Jahr 2005. Ganz kurz, worum geht's? Eine junge Frau kommt als ja so Pflegerin, bisschen Haushaltshilfe zu einem abgelegenen Anwesen, arbeitet dann da für die Familie und stellt halt fest, naja, so ganz normal ist es irgendwie bei diesen beiden Senioren nicht. Der Mann zum Beispiel sitzt im Rollstuhl und scheint irgendwie immer so in sich gekehrt zu sein, selber Angst zu haben, wie auch immer. Und ja, sie beginnt sich halt dann dafür zu interessieren, was da wirklich los ist und blickt sozusagen ja hinter die Kulissen dieses Hauses, findet dann eben einen Schlüssel, deswegen der Filmtitel, mit dem sie quasi auch alle möglichen Türen in dem Haus öffnen kann und immer wieder auf neue Geheimnisse quasi stößt. Den habe ich damals 2005 eben im Kino gesehen. Ist wirklich ja lang her. Zu der Zeit habe ich damals, für alle, die es interessiert, beim Computermagazin Chip in München ein Praktikum gemacht und hatte natürlich abends Zeit. Aber was macht man dann? Damals noch viel mehr als heute. Man geht ins Kino und schaut sich einfach mal alle möglichen Filme an. Und das war einer davon, der im August 2005 auf jeden Fall lief und den ich mir dann da angeschaut habe. Und zur damaligen Zeit war ich ja auch wirklich schon sehr, sehr großer Horrorfilm-Fan, habe sehr viel aus diesem Genre angeschaut und war mit dem aber am Ende ja nicht so ganz wirklich zufrieden, weil ich da einiges anders gemacht hätte. Es waren mir zu ja abrupte Unterbrechungen immer wieder von Szene A zu Szene B und die Story an sich fand ich eigentlich ganz gut und vor allem Hauptrollen spielen Kate Hudson und John Hurt. Und John Hurt ist natürlich schon ja einer, den man wirklich ohne Umschweife als großen Hollywood-Star bezeichnen kann. Ja.
Ja, ja, war der dann vorhersehbar oder nicht? Oder?
Ja, es ging gar nicht so sehr um die Vorhersehbarkeit, das vielleicht gar nicht, aber der Film war mal wieder so einer, der zum einen die Horrorsequenzen quasi mir viel zu stark angekündigt hat, ja, wo ich schon genau wusste, okay, keine Ahnung, jetzt spielt die Musik hier im Film, jetzt kommt der Kameraschwenk, okay, jetzt passiert was. Also das ist schon mal das, was mich immer aufregt, weil ich will ja von so einem Film wirklich überrascht werden. Das zum einen. Und zum anderen, es war einfach nicht konsequent durchgezogen. Also es hat ein bisschen dieser rote Faden gefehlt, es war nicht wirklich realitätsnah, ja, und wie gesagt, diese schnellen Schnitte immer zwischendrin, dass du gerade noch die Szene hast, wo du dann vielleicht doch ein bisschen erschrocken bist, wie auch immer, und zack, war sofort die nächste Szene, die wieder in was ganz anderem spielt. Also du hattest überhaupt nicht die Gelegenheit, dich atmosphärisch, da sind wir wieder bei dem Thema, in diesem Film wiederzufinden. Und das hat mir dann da gefehlt, wobei er schauspielerisch echt nicht schlecht war. Also wie gesagt, John Hurt ist auf jeden Fall ganz oft sehenswert ja schon gewesen. Und auch Kate Hudson hat die Rolle eigentlich recht gut gespielt. Aber er hat mich einfach nicht so mitgenommen, wie das andere Filme in der Zeit gemacht haben. Wir sind ja in der Zeit, wo zum Beispiel auch einer der Filme, die ich in unseren Top 5 damals drin hatte, dabei war, der müsste ein Jahr vorher gewesen sein, es war The Ring. Eine ganz andere Geschichte, die einen wirklich reinzieht, die dich packt. Und das war hier dann leider nicht der Fall.
Ja, das ist, glaube ich, auch immer jetzt bei so Horror immer ein bisschen Hit and Miss. Also wenn du dann halt, wie du gesagt hast, damals viel geguckt, da ist dann auch zumal so dabei, dass was jetzt nicht gut ist. Ich meine, das passiert mir ja auch. Ich gucke ja jetzt heutzutage, gehe ich jetzt zum Beispiel eigentlich öfters ins Kino wie vor 10 oder 15 Jahren. Und dann hast du auch manchmal Filme, wo du dir jetzt irgendwie ein bisschen Erwartungen machst und dann ist der halt nur, was ich eher so mittel. Das ging mir jetzt beim Fantasy Filmfest, als ich war, wo ich 6 Spielfilme und 11 Kurzfilme gesehen habe, ging mir das bei 2 Spielfilmen auch. so, wo ich mir gedacht habe, ja, da hätten wir ein bisschen mehr draus machen können. Das klingt auf den ersten Blick total toll und dann oder spannend und dann ist es irgendwie ein bisschen grobschlächtig gemacht. Da fallen mir jetzt zum Beispiel die Filme an, die ich gesehen habe auf dem Fantasy Film Festival, den Animationsfilm Dog of God. Und eben den, was eigentlich gar kein Horrorfilm ist, sondern eher so ein Gangster-Thriller, Odyssey von Jared Johnson, der Titel eigentlich irgendwie etwas deplatziert ist und dann am Schluss einfach eigentlich nur noch brutal ist. Also da am Schluss wird nur noch dann rumgemetzelt und von daher ist es ein bisschen schade. Also man hat manchmal einfach ein bisschen Pech, auch wenn man vielleicht sagt, ja, die Prämisse ist spannend, die Schauspieler sind spannend, das Thema finde ich spannend, aber es ist immer die Frage, was wird draus gemacht und ich glaube vielen Genre-Regisseuren, Horror oder andere Genres fehlt manchmal vielleicht ein bisschen der Mut, was anders zu machen, vielleicht auch, weil sie so ein bisschen vom Studioseite auch ein bisschen da, keine Ahnung, den Druck haben, da ein bisschen was Konventionelleres zu machen, keine Ahnung.
Ja, also sowas passiert irgendwie, weiß nicht, ob das nur ein Gefühl ist, aber das passiert im Horrorgenre relativ häufig. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut an einen Film erinnern. Ich habe erst vor ein paar Wochen wieder als ich über Michael Keaton, also Schauspieler Michael Keaton, was gelesen habe, habe ich mich an den Film wieder erinnert. White Noise heißt der, gibt es auch auf der Kinoseite eine Kritik. Von wann weiß ich jetzt nicht ganz genau, müsste auch 2003, 2004 irgendwie. Also ja. Der müsste vor der verbotene Schlüssel sein, ich meine 2004. Ja. Und das war zum Beispiel auch so eine Geschichte. Ich mag Michael Keaton sehr, sehr gern, aber der hat einfach in diesem Film mich die ganze Zeit in riesigen Porträtaufnahmen gefühlt aus diesem Fernseher angestarrt wie Batman. Ja? Er hatte immer exakt dieses Michael Keaton Batman-Gesicht drauf. Und das war wirklich das einzige Gesicht von ihm in diesem Film. So nach dem Motto, ich bin nur für ein Gesicht bezahlt, also kann ich auch nur eins. Und das war so furchtbar. Ja, und wenn du mit so Erwartungen dann an sowas rangehst und sagst, ja, ich habe die Story gelesen, die klingt irgendwie cool und dann sitzt du da im Kino oder vielleicht ja auch vor dem Fernseher, wie auch immer, und denkst dir dann nur noch, meine Fresse, also der hat damals auch eine sehr niedrige Wertung von mir gekriegt, ich kam da einfach nicht mit klar. Ich kam mit diesem Batman-Blick im Horrorfilm nicht klar.
Ja. Nochmal zum Thema Michael Keaton, das ist kein Horrorfilm, aber meiner Ansicht nach eines seiner besten. Der war vor zehn Jahren im Kino, Birdman, da spielt er großartig. Da ist auch ein bisschen so eine Reminiszenz an Batman, weil da spielt er nämlich einen Schauspieler, der durch einen Superheldenfilm oder durch eine Superheldenfilmreihe bekannt geworden ist und jetzt aber als ernsthafter Schauspieler im Theater eben wahrgenommen werden will und zwischenzeitlich da eben halt durchdrehen. Das Lustige ist auch, dieser Birdman, seine Figur, als sein alter Ego, als Superheld, das erscheint ihm immer wieder und läuft dann immer neben ihm her und so weiter. Also es ist, und der Film sieht so aus, als ob er ohne Schnitt gedreht wurde. Also es gab wohl ein paar Schnitte, aber er wurde wirklich mit langen Plansequenzen gedreht. Der ist von Alejandro González Iñárritu, der unter anderem auch Babel gemacht hat oder The Revenant und so weiter. Und den kann ich dir nur empfehlen. Gibt's auch eine Kritik auf der Vier-Augen-Seite. Ist kein Horrorfilm, ist eher so eine Mediensatire mit ein bisschen so übersinnlichen Elementen und inszenatorisch und klasse, toll gespielt. Nicht nur von Michael Keaton, sondern auch von den anderen Akteuren im Film. Und den kann ich dir vielleicht noch empfehlen. Wenn du mal Michael Keaton ohne mit Batman-Reminiszenz, aber ohne Batman-Gesicht und halt auch schon älter, weil der ist ja von 2015 oder 2014. Ja,
also
auch
Oscar Michael Keaton gewonnen. Hat mir ja in vielen anderen Filmen auch gefallen. Also wenn wir noch bei Tim Burton, da haben wir wieder die Michael Keaton-Verbindung ja. Wenn wir da noch bei bleiben, Beetlejuice fand ich auch total witzig. Und es gibt, den habe ich noch nicht gesehen. Es gibt ja aus dem letzten Jahr eine Fortsetzung davon. Also
davon halte ich nichts.
Also ja, keine Ahnung, was es da zu sehen gibt. Neugierig wäre ich schon mal da drauf, ja, vor allem nach so langer Zeit. Aber wir haben ja schon drüber geredet, mal in der Folge, dass Fortsetzungen oft nicht so empfehlenswert sind.
Ja, können, aber also ich bin da immer sehr skeptisch, weil dieses ganze Fortsetzungen und Reboots sind alles allerdings etwas einfallslos. Da sollte man vielleicht lieber eher neue Geschichten verfilmen oder neue Stoffe und naja. Aber gut, dann haben wir heute mal den Bogen von Tim Burton dann doch wieder zu Michael Keaton und doch wieder zurück zu Tim Burton gefunden.
Hing doch irgendwie dann zusammen. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Ja. Nee, aber war, glaube ich, ein ganz schöner Mix. Waren auch einige Tipps wieder dabei für alle, die sich für Film und Co. interessieren und vielleicht da mal reinschnuppern wollen. Ein bisschen Schleichwerbung haben wir gemacht für unsere alten Folgen. Passt also. Ja. Ne? Und ja, das soll dann unsere Folge 19 jetzt im Oktober 2025 gewesen sein. Eben wieder mit dem kleinen Horrorthema sozusagen. Beim nächsten Mal kommt dann garantiert kein Horror. Nächste Folge wird es natürlich auf jeden Fall geben. Und ich freue mich ja immer, wenn ich auch Rückmeldungen zu unserem Podcast bekomme.
Manchmal ich auch.
Wird man tatsächlich auch persönlich hier angesprochen von Leuten, die man auch kennt und die das dann hören, wo ich gedacht hätte, okay, hört Podcast, nicht schlecht, also macht mir Spaß, gefällt mir. Ist ja auch wirklich eine Geschichte mit den Podcasts, die in den letzten Jahren, glaube ich, ja, richtig stark zugenommen hat, und ich kriege da auch in den Journalistenkreisen, in denen ich hier unterwegs bin, sehr, sehr viel mit. Die sagen immer, Podcast ist das Zukunftsgenre. Wir sind jetzt schon etwas länger wieder dabei, Marius, also wir sind zukunftsfähig. Ne? Die grauen Herren vom Anfang, ne, sind ja zukunftsfähig.
Wahrscheinlich sind Podcasts in ein, zwei Jahren wieder völlig out. Oder dann musst du es mit Video machen, da ist dann natürlich, also jetzt bei dir nicht, aber bei mir ist es dann ein bisschen schlecht.
Wobei, das ist dann jeder dann, Podcast. Das macht dann die KI, Marius.
Ach so.
Wir sitzen nach wie vor da und sprechen, und dann werden so zwei hübsch stilisierte Menschen, also die nicht wir sind, aber wir sein könnten, die sitzen dann da vor der Videokamera und unterhalten sich.
Ja. Genau, und die sehen dann auch so wie das KI-Bild zu unserer letzten Folge mit uns beiden als Simpsons-Figuren. Man sieht uns zwar nur so von hinten, aber ich fand es trotzdem großartig.
Also. Solange die Produktionsgesellschaft der Simpsons keine Klage gegen uns anstrengt.
Ja. Ja, ich hoffe mal nicht, da kommt ja nächstes Jahr irgendwie oder 2027 zum 20-jährigen Jubiläum kommt ja nochmal jetzt irgendwie zweiter Kinofilm.
Ich habe es gelesen tatsächlich, ja.
Ganz kurios.
Gut. Weiß nicht, ob wir das jetzt in die Rubrik Fortsetzung dann einreihen sollten, aber wir werden mal sehen.
Wenn Podcasts bis dahin noch nicht komplett out sind, dann machen wir das. Dann sprechen wir über den Simpsons-Film, Simpsons Teil 2 im Jahr 2027.
Das können wir doch machen. Wäre ich dabei.
Und genau. Okay.
Genau, aber dann macht's gut und hört gern immer wieder bei uns rein. Wir freuen uns, wie gesagt, auch über jede Rückmeldung. Und
exakt.
Von meiner Seite aus, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Viel Spaß beim Gruseln im Oktober oder zur anderen Zeit, wie ihr wollt. Tschüss.